Erfolgreich trotz Denken. Radiophilosophie mit Dr. Irina Komat und Professor Klaus-Jürgen Grün.
Hallo Klaus.
Hallo Irina. Bei uns regnet es, aber wenn ich dich sehe, dann stört mich das überhaupt nicht mehr.
Das ist ja total lieb von dir. Bei uns scheint die Sonne. Und ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema. Wir wollen uns nämlich heute über Kompromiss unterhalten. Und da habe ich gleich mal die erste Frage an dich, Klaus. Warum klingt eigentlich Kompromiss immer faul?
Oh ja, naja, weißt du, kompromittieren hat ja auch irgendwas von Mikroaggression. Und für mich klingt der Kompromiss noch nicht mal so faul wie eben das Wort Deal, vor allem wenn es der Dealmaker ausspricht. Aber es könnte sein, dass das faule Gefühl daherkommt, dass beide Seiten irgendwie sich einigen, auf etwas zu verzichten.
Richtig, ja. Also niemand kriegt irgendwie, was er letztlich will, aber irgendwie müssen wir weitermachen. Das ist so das Gefühl, was sich bei mir einstellt, wenn ich Kompromiss höre. Siehst du das auch so, oder?
Ja. Es ist so ein, so ungern wird man da durchgeschleppt durch etwas. Und darauf zu verzichten, auf den Kompromiss, würde dazu führen, dass es einem noch schlechter geht. Ja. Da haben wir wieder so ein bisschen was vom Gefangenendilemma.
Ja. Ja, ich habe mich auch selbstkritisch, du weißt ja, dass ich dazu durchaus in der Lage bin, gefragt, ob in meinen Ohren ein Kompromiss vielleicht nur dann faul klingt, wenn ich selbst nicht davon profitiere. Und wenn ich mehr kriege als gedacht oder als der andere vielleicht, dann ist es ein genialer Deal, um deinen Begriff von eben nochmal aufzugreifen. Und wenn der andere mehr kriegt, dann ist es plötzlich ein fauler Kompromiss.
Oh ja, das klingt auch gut. Und weißt du, was mir dabei immer noch auftaucht, während du so sprichst und das Faule bei mir noch Gefühle auslebt? Na, was wäre so ein Kompromiss zwischen zwei grellenden Farben? Also mische mal so das Gelb und das Grün. Da kommt so eine schmutzige Sache bei raus. Also bei so Dingen, wo du was richtig Tolles machen willst, da wirkt der Kompromiss wie eine Bremse.
Ja, aber man spricht ja auch von einem sogenannten echten Kompromiss. Und da habe ich mich dann auch gleich wieder gefragt, als ich darüber nachgedacht habe, wenn ein Kompromiss nicht faul ist, sondern echt, ist er dann überhaupt noch ein Kompromiss? Weil dann haben ja eigentlich beide das gekriegt, was sie wollten, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Vielleicht ist das so, ja, aber es muss ja auch nicht sein, dass jeder das gekriegt hat, was er wollte. Es könnte ja auch sein, dass jeder mehr gekriegt hat. Dass beide merken, da ist etwas ganz anderes und das ist noch viel besser. Sie haben also durch den Kompromiss eine neue Unterscheidung eingeführt, einen ganz neuen Weg gemacht. Ist so eine Ehe ein Kompromiss? Jeder verzichtet auf seine Hobbys und so weiter, ist nur noch für den anderen da. Das wäre dann das Faule. Aber wenn man sich darauf einlässt, dass da irgendetwas Neues kommt und am Ende merkt, da gibt es noch viel mehr in dieser Sache zu erleben, dann könnte sich dieses Faule in ein großes Glück und in eine, ja, gute Sache ummünzen. So kann ich mir das vorstellen.
Ja.
Und sag mal, erinnert dich das nicht auch ein bisschen so an Spieltheorie, an Nullsummenspiel und an Verteilungskämpfe?
Ja, also mir fällt ja sofort Luhmann ein, zum Beispiel. Ja. Wir haben ja über dieses Konzept der Knappheit gesprochen.
Ja.
Und es wird ja behauptet, dass Kompromisse auch notwendig seien, weil Ressourcen begrenzt sind. Also sowas wie Zeit, Geld, Aufmerksamkeit und Kompromisse sollen ja helfen, Prioritäten zu setzen und faire Verteilungen zu finden, ohne dass jemand komplett leer ausgeht. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, Kompromisse machen aus Mangel zum Beispiel Zusammenarbeit, dann klingt das ja erstmal gut. Und jetzt, wenn wir jetzt Luhmann nochmal nehmen, wie passt denn das Luhmannsche Konzept von Knappheit zur Aussage, dass wir Kompromisse brauchen, um Ressourcen gerecht zu verteilen?
Ah, das hast du wieder mal wunderbar gesagt. Ich würde nur das Wort gerecht dabei weglassen, weil die Verteilung, die dann kommt, die hat nichts mehr mit Moral zu tun. Also denk wieder an die Knappheit der Zeit, die Knappheit des Geldes. Wir überführen diese Knappheit in ein anderes Medium. Also wenn ich sage, ich habe für nichts Zeit, dann mache ich einfach Termine. Oder es gibt dann, na wie heißen diese, Schurfixe und na, wenn ich also sage, ich habe einen Arzttermin, dann fragt keiner mehr nach, ob ich da und da irgendwo hinkommen will. Also es bieten sich in dieser Art die Entscheidungen oder die Knappheit in eine andere Dimension zu überführen, völlig neue Anschlussmöglichkeiten. Und das könnte man als gerecht betrachten. Na, also wenn ich jetzt Knappheit der Güter habe, dann könnte ja jemand meinen, es muss ein besonders gerechter Mensch dafür sorgen, dass es gut verteilt wird. Versucht ja auch gerade der Donald Trump, er versucht ja zu verteilen, die Ukraine ein bisschen dort, ein bisschen da. Muss ich beiläufig mal noch einen Witz erzählen? The Russians are just interested in peace. A piece of Washington, a piece of Grönland,
Klaus.
A piece of Ukraine und so weiter. Ja, also in dieser Verteilung, da gibt es Krach. Wenn ich aber plötzlich sage, es ist die Frage, ob man es bezahlen kann oder nicht bezahlen kann, dann habe ich diese Dimension des Verteilungskampfes von der Gerechtigkeit, der Moral und dessen, der glaubt, gerecht verteilen zu können, weggeführt und es zu einer Möglichkeit, der Einzelne kann entscheiden, ob er mitmacht oder nicht. Und wahrscheinlich müssen wir im Kompromiss erwarten können, dass beide irgendwie freiwillig daran beteiligt sind.
Also ich habe jetzt mehrere, als ich dir zugehört habe, mehrere total interessante Gedanken, also finde ich zumindest im Kopf. Wenn wir nochmal auf den Luhmann zurückkommen, ne, und das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dann werden bei Luhmann ja Kompromisse wie zu einer Technik, um mit Knappheit umzugehen oder Komplexität zu reduzieren. Kompromisse sind dann damit also alles andere als das Ergebnis eines harmonischen Miteinanders, sondern eher ein strategischer Umgang mit systemischer Knappheit, wo auch immer die herkommt. Und damit, und jetzt greife ich den nächsten Punkt auf, den du gerade gesagt hast, sind Kompromisse ja keine moralische Kategorie mehr, sondern sie sind im Grunde nicht mehr als eine Reaktion auf systemische Notwendigkeiten. Also ohne Knappheit gäbe es ja keinen Zwang zum Ausgleich.
Ja, das ist wunderbar gesagt wieder, denn jetzt siehst du auch, dass bei dem Kompromiss statt einer moralischen Verordnung das Aushandeln in den Vordergrund kommt. Und zwar nicht nur auf einer Marktbasis, wo Geld und Güte eine Rolle spielen, sondern auf der Interessensbasis insgesamt. Ja. Moral würde Kompromisse nicht akzeptieren.
Genial. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Du hast dich ja viel mit Machiavelli beschäftigt, ne? Und für den ist ja Politik sowas wie Kampf um Macht. Und da kann ein Fürst durchaus auch Kompromisse machen, aber eben nur, wenn es seinem Ziel dient. Für so jemanden wie Machiavelli wäre der Kompromiss also kein moralischer Akt, sondern nicht mehr als ein Werkzeug, eine Strategie, um sein Ziel zu erreichen. Und du sagst ja, Moral sei auch nur eine mögliche Strategie, um ein Ziel zu erreichen. Wie kommt es denn überhaupt, wenn das so ist, dass Moral und Kompromisse meistens zusammengedacht werden?
Wenn sie wirklich meistens zusammengedacht werden, ich glaube fast, dass ein Moralist mit einem Kompromiss nicht wirklich glücklich ist. Der strenge Moralist will absolute Werte haben.
Stimmt, ja.
Aber beim Kompromiss, wenn wir jetzt ihn mal als Ersatz für die Moral nehmen, dann sehen wir ja auch, dass es immer ein Aushandeln ist. Und gerade weil du die Natur auch ansprichst, die Ressourcen, wir machen mit der Natur ständig einen Kompromiss, auch mit der eigenen Natur, ne? Da sagt meine eine Seele, ich möchte jetzt gerne noch ein Bier trinken. Und da sagt die andere Seele, na dann nimm's doch, dann nimm's doch. Und dann muss ich ständig einen Kompromiss aushandeln, wie viel die beiden Seelen jetzt vertragen von diesen gefährlichen Dingen. Also wir handeln einen Kompromiss aus. zu viel Schlafen ist nicht gut, dann mal lieber ein bisschen Sport, das tut auch weh. Also dieser Kompromiss scheint mir, wenn wir es als Aushandeln verstehen, leistungsfähig zu sein, um viel zu begreifen, was wir untereinander, aber auch als Menschen mit der Natur machen.
Ja, ich habe jetzt, denke jetzt gerade noch über den Moralisten nach, der hängt mir jetzt noch irgendwie im Kopf. Und ja, das ist richtig. Kompromiss bedeutet ja oft, dass ich auf die vollständige Umsetzung dessen verzichte, was mir wichtig ist, damit andere auch Raum haben. Und ein Moralist würde vielleicht sagen, wo fängt denn Toleranz oder wo endet denn Toleranz und wo beginnt Prinzipienlosigkeit? Also wenn ich kompromissbereit bin, dann stehe ich ja auch irgendwie nicht vollständig zu meinen Werten. Das würde so ein Moralist wahrscheinlich sagen, oder?
Ja, der hätte dann ein Problem mit seinen Werten, ne? Denn wenn zum Beispiel der Putin eine Moralistin heiraten würde, dann würde sie sagen, Putin, ich will nicht, dass du wieder lügst. Und da könnte er ja sagen, du, dann mach mal einen Kompromiss, ich lüge jetzt nur noch donnerstags und freitags. Das ginge nicht, ne? Oder auch bei all diesen 10 Geboten, also Morden, Töten. Ne? Der eine hat große Lust, ein paar Leute umzubringen, sagt, gut, ich nehme nur die Hälfte. Das passt nicht in das moralische Erlebnis, in das Prinzipienerlebnis eines Moralisten.
Also aber ganz oder gar nicht.
Scheint so, ja. Und jetzt aber, während wir sprechen, wird mir mehr und mehr klar, der Kompromiss scheint doch dem Leben abgelauscht zu sein. Da machen wir ständig einen Kompromiss. Eigentlich will jemand dauernd die ganze Zeit schwätzen. Aber in Gesellschaft muss er den Kompromiss machen, auch anderen mal zuzuhören.
Den die wenigsten machen, ist meine Feststellung.
Ach.
Ja, du weißt ja, dass ich so eine kleine Anarchistin bin. Angenommen, wir würden Kompromisse abschaffen, Klaus, was würde dann passieren?
Hui. Sie würden sich auf einem anderen Niveau wieder einstellen.
Also wie mit der Gerechtigkeit. Wenn wir die abschaffen würden, wäre die morgen wieder da.
Genau.
Aber erstmal frage ich mich, was passiert denn erstmal? Also erstmal, wenn keiner mehr nachgibt, dann werden ja Konflikte auch nicht lösbar. Ne? Das wird dann eine Endlosschleife.
Ja,
vielleicht also, funktionieren Unternehmen, Teams, ganze Verwaltungen nur, wenn Interessensausgleich stattfindet. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann entscheidet nur noch Effizienz, Geschwindigkeit oder das, was am meisten klickt, egal was es kostet. Das wäre dann vielleicht eine Variante.
Ja, man nennt das ja auch das Recht des Stärkeren. Der macht keine Kompromisse. Der holt sich das, was er kriegen kann, und dabei kommen andere zu kurz und irgendwann ist er selber ganz alleine mit seinen Leuten, die kompromisslos sind. Das wäre dann ein Aushandeln mit Waffen. Mhm. Was dabei übrig bleibt, nennt man dann ja Learning by Dying.
Oh Gott, ja. Ja, eine letzte Frage würde ich dir noch stellen und du kannst mir die dann auch zurückstellen, wenn du möchtest. Gibt's eigentlich bei dir irgendetwas, bei dem du keine Kompromisse eingehen würdest? Irgendwas, was nicht verhandelbar ist?
Da kann ich mir ganz schwer was ausdenken, aber wenn das soweit wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass ich kompromisslos Nein sage. Oder kompromisslos Ja. Geht eigentlich auch, oder? Hm. Nee, geht nicht.
Kannst du machen, aber es wirkt irgendwie ein bisschen
unehrlich.
Das würde dann nach Mittwoch und Donnerstag klingen.
Ja. Du sag mal, dann ist das vielleicht so wie mit der Schokolade. Wenn ich überhaupt keine Schokolade esse und ich habe 2 Tafeln Schokolade und du gar keine und ich würde dann sagen, weil du sie gerne isst, du, ich gebe dir einfach eine ab. Wäre das ein Kompromiss? Hm. Wenn ich überhaupt nicht gerne Schokolade esse?
Dann wäre es dir nicht schwer gefallen, mir was abzugeben.
Genau.
Aber mir wäre es egal, ich hätte die Tafel.
Ah ja.
Mhm. Ja.
Also ja, für dich würde es wie ein Kompromiss aussehen und für mich wäre es eine Last weniger.
Also für mich würde es gar nicht wie ein Kompromiss aussehen, weil ich ja weiß, dass du keine Schokolade magst.
So.
Aber es wäre mir wurscht. Ich würde mich herzlich bei dir bedanken. Das ist wieder der Punkt, ne? Die Intentionalität. Warum hast du was gemacht? Wie wichtig ist mir das? Und du weißt ja, dass wenn das Ergebnis stimmt, dann bin ich da bereit, Kompromisse zu machen.
Ah ja, und da sind wir vielleicht auch bei der stärksten Form des Kompromisses, wenn etwas ausgehandelt wird. Man muss den Preis erstmal so hoch setzen, dass es überhaupt nicht weh geht, wenn man sich auf die Hälfte einigt.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch, man kann so eine Frage wie, was ist noch verhandelbar, gar nicht aus dem freien Fall beantworten, sondern nur kontextbezogen. Also so wie ich jetzt hier sitze, würde ich sagen, für mich ist es nicht verhandelbar, dass ich auf meine Freiheit verzichten würde. Aber während ich das ausspreche, fällt mir natürlich die Zeit während Corona ein. Da war es völlig normal, dass wir zu Hause alle eingesperrt waren und am Ende hatte das sogar Vorteile. Also wenn ich sowieso nichts mehr habe, dann fällt es mir natürlich leichter, Kompromisse zu machen oder umgekehrt.
Ja, ja, da sind wir wieder bei der Erwartung und bei der Frage, wie viel Information ist nötig, um die richtige Erwartung aufzubauen.
Richtig. So, du hast schon auf die Uhr geguckt. Ich sehe, wir sind fertig. Was machen wir denn nächstes Mal, Klaus?
Also, ich möchte dich informieren darüber, dass wir eigentlich mal über Information sprechen wollten.
Sehr gut. Kommt auch Desinformation vor?
Aber auf alle Fälle, ich glaube, das wird die Hauptrolle spielen.
Gut, dann freue ich mich darauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.
Wunderbar, Klaus. Dir auch. Tschüss, frohes Schaffen.
Danke. Tschüss.
Radiophilosophie ist ein Podcast von Professor Klaus-Jürgen Grün und Dr. Irina Kummert. Grafik Professor Gerd Sedelis.